Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, schon seit einigen Jahren singen wir vermehrt Lieder aus den Liederbüchern Feiert Jesus, neuere Lieder. Warum machen wir das? Um ein bisschen moderner zu werden, interessanter für jüngere Leute? Ja, das ist auch ein Grund. Aber nicht der einzige und auch nicht der entscheidende. Denn viele Lieder, auch die beiden, die wir heute gesungen haben, auch das erste übrigens, auch aus dem Gesangbuch, alle diese Lieder sind Anbetungslieder. Also da geht es darum, dass wir nicht nur über Gott irgendetwas singen, kann man auch tun. Viele oder die meisten Gesangbuchlieder sind nämlich Lieder über Gott. Nicht zum Beispiel auch Loblieder, das bekannte Lied Lobe den Herrn, da wird beschrieben, was Gott alles Gutes getan hat und so, dass wir ihn loben. Wunderbar, aber es ist keine direkte Anbetung zu Gott. Nun ist die Frage, wenn wir Anbetungslieder singen, ist uns eigentlich bewusst, was wir da machen? Beten wir wirklich Gott an? Oder singen wir einfach mit oder singen wir auch nicht mit, eben weil was da auf der Leinwand steht. Und darum ist es gut, dass wir heute mal über Anbetung nachdenken. Wie gesagt, ich bin dankbar für die Anregung, darüber mal zu predigen. Und dazu ist gut, dass wir wissen, was ist Anbetung eigentlich? Und wie sieht Anbetung aus? Wir werden verschiedene Bibelstellen uns dazu angucken. Ich möchte aber auch heute ausgehen von einem Predigttext, nämlich Psalm 34, 2 bis 6. Da schreibt der König David: Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Amen. In diesen Versen geht es um das Lob Gottes. Lob und Anbetung, das liegt dicht beieinander. Der Akzent beim Anbeten liegt noch etwas stärker bei der Anrede Gottes als beim Lob. Wenn in der Bibel von Lob die Rede ist, wird eben oft von Gott in der dritten Person gesprochen. Aber ansonsten kann man die Begriffe Lob und Anbetung fast parallel benutzen. Überschrift über die Predigt heute: Anbetung neu entdecken. Und zwei Punkte dazu, jeweils zu dem ganzen Psalm. Das erste, was es bedeutet, anzubeten. Was es bedeutet. Auffällig ist in diesen Versen, wie oft der Name Gottes vorkommt. In Vers 2 bis 5 in jedem Vers und in Vers 6 ist dann noch einmal von ihm die Rede. Also in jedem einzelnen Vers steht er im Mittelpunkt. Das zeigt uns, was Lob und Anbetung ist. Sich ganz auf Gott konzentrieren, auf ihn schauen, ihm die Ehre geben. Oft wird Lob und Anbetung mit Dank in Verbindung gebracht. Und ja, da gibt es auch einige Verbindungen. Wenn wir Gott danken, dann denken wir an das, Denken und Dank hängt ja auch zusammen, denken wir an das, was er uns alles geschenkt hat. So wie zum Beispiel in dem Lied Lobe den Herrn. Da schauen wir, was hat Gott alles gegeben? Und so steht es ja auch im Psalm 103, den wir ja schon mehrfach gehört haben heute. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also Dank ist sehr stark verbunden mit dem Lob. Lob beinhaltet Dank und Dank führt zum Lob. Dank konzentriert sich dabei auf die konkreten Dinge, das, was Gott alles geschenkt hat. Und Lob und Anbetung geht noch ein Stück weiter, konzentriert sich auf Gott selbst. Wer er ist, wie groß er ist. Schauen wir uns ein paar Stellen an in der Bibel, wo ausdrücklich von Anbetung die Rede ist. Das erste Mal in einer Stelle, wo man vielleicht so gar nicht daran denkt, nämlich Abraham mit seinem Sohn Isaak. Die gehen auf einen Berg und das ist eine sehr herausfordernde Geschichte, nicht einfach zu verstehen. Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern. keine leichte Geschichte. Und als Abraham dann auf den Berg steigt, sagt dann 1. Mose 22,6 zu seinen Knechten, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Wer die Geschichte kennt, der weiß, es kam nicht zum Äußersten. Isaak blieb am Leben. Letztlich war es sozusagen ein Test, ob Abraham wirklich bereit war, das Kostbarste zu geben für Gott. Also lernen wir, Anbetung bedeutet Gott alles geben. Das Kostbarste, was ich habe, ihm zur Verfügung stellen. Das ist Anbetung. Im Neuen Testament lesen wir in Matthäus 2 das erste Mal davon, dass jemand anbetet. Da heißt es von den drei Weisen, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch hier Anbetung. Wir lesen nichts davon, dass sie die Gitarre dabei hatten und Lieder sangen, aber wir erfahren, dass sie kostbare Geschenke dabei hatten. Wie Abraham gaben auch sie etwas ganz Wertvolles. Nun nicht so wertvoll wie ein Sohn, aber immerhin. Warum taten sie das? Weil sie wussten, weil sie spürten, dieser Jesus ist etwas ganz Besonderes. Der ist es wert, dass wir ihm alles schenken. Sie brachten damit zum Ausdruck, was ihnen Jesus bedeutet. Das ist der Kern der Anbetung. Gott, Jesus, das geben, was wirklich wertvoll ist. Das Leben. Und ihm zeigen, was er uns bedeutet. So könnten wir sagen, das Erste und Wichtigste, was wir ihm geben und was Anbetung bedeutet, ist, dass wir ihm unser Herz schenken. Anbetung ist nie nur etwas Äußerliches, etwas Formales. Anbetung geht ins Herz. Wir schenken Gott unser Herz. In einem Anbetungslied heißt es auch dazu, gib ihm dein Herz. Das ist wie bei einem Menschen, mit dem wir besonders verbunden sind. Da sagen wir auch, wir sind im Herzen verbunden. Und ja, es gibt solche Menschen. Überlegt mal, welcher Mensch ist mir ganz besonders wichtig oder welche Menschen sind mir besonders wichtig? Und wie wichtig ein Mensch ist, bemerkt man besonders dann, wenn man von diesem Menschen Abschied nehmen muss und trauert. Das zerreißt mir das Herz, sagt man dann vielleicht. Und so bedeutet Anbetung, Gott ist mir das Allerwichtigste in meinem Herzen. Sei du der Mittelpunkt, so haben wir es eben gesungen, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Und das bedeutet auch, dass es nichts anderes in meinem Herzen gibt, das wichtiger ist als Gott. Wenn man sich die Stellen anguckt, wo Anbeten in der Bibel vorkommt, dann fällt auf, dass es da oft auch um eine Konkurrenz zu Gott geht. In den Gesetzen des Alten Testaments wird ganz oft davor gewarnt, andere Götter anzubeten. In den 10 Geboten heißt es von Gottesbildern, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und noch ein Beispiel, 5. Mose 11, Vers 6 heißt es, hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dienet anderen Göttern und betet sie an. Auch hier kommt übrigens das Herz vor. Und im Neuen Testament finden wir Ähnliches. Der Teufel führt Jesus in Versuchung, Matthäus 4, und möchte, dass er ihn anbetet. Und der Offenbarung soll nach Kapitel 13 alle, die das Tier anbeten, eine Macht, die gegen Gott steht, die fallen heraus aus der Liebe Gottes. Auch da Anbetung einer widergöttlichen Macht. Anbetung bedeutet also, Gott bestimmt und prägt mein Herz, mein Leben. Und darum heißt es ja auch, Anbetung ist ein Lebensstil. Ist also nicht etwas, was ich mal so mache, so mal 5 Minuten anbeten, sondern Anbetung durchzieht das ganze Leben. Natürlich wird das auch sichtbar. Zum Beispiel, worüber ich rede. Nicht? Was in meinem Herzen ist, zeigt sich in dem, was ich rede. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt ein Sprichwort, ein biblisches übrigens. Wenn Jesus mein Herz bestimmt, spiegelt sich das in meinem ganzen Leben wieder. Wie ich umgehe mit meiner Zeit, mit anderen Menschen, meinem Geld, alles das wird geprägt von der Anbetung. Dazu passend schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 12, dass unser Leben etwas sei zum Lob seiner Herrlichkeit. Was würden Sie, was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, was ist der Sinn deines Lebens? Biblisch könnte man sagen, der Sinn meines Lebens ist genau dieses, dass mein Leben Gott die Ehre gibt, dass er sichtbar wird in meinem Leben. So schreibt auch David hier, Psalm 34 im zweiten Vers, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Immer soll man also merken, Gott steht im Mittelpunkt. Er ist die Nummer eins. Dazu passt auch Vers 4, wo es heißt, dass wir seinen Namen erhöhen. Und darüber freut sich Gott. Stell euch einen Vater vor, dem der Sohn oder die Tochter sagt, Papa, du bist der Beste. Natürlich freut sich der Vater dann. Wir freuen uns auch, haben wir schön in der Begrüßung gehört, wenn Leute irgendwas Positives über uns sagen und nicht nur sagen, okay, nicht Siegerländer-Motto. Und so freut sich auch Gott, wenn wir im Herzen, unserem Leben zum Ausdruck bringen, er ist der Beste, er ist der Größte, ihm vertrauen wir, mit ihm leben wir. Und das Geheimnis von Anbetung ist, auch das haben wir schon gehört, loben zieht nach oben, das Geheimnis ist, nicht nur Gott freut sich drüber, sondern auch wir selber können uns dann umso mehr freuen. David schreibt hier im letzten Vers unseres Textes, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Eigentlich sind wir Deutschen ja nicht gerade Weltmeister in der Freude. Im Gegenteil, was wir besonders gut können, ist jammern. Und damit machen wir uns das Leben selber schwer. Auf der Internetseite des Magazins Focus war zu lesen, das ständige Jammern macht etwas mit uns. Es sind nämlich ziemlich leere Kalorien, mit denen wir da unsere Seelen füttern. Solche, die einem das Herz nicht leicht, sondern nur noch schwerer machen und es so zu mentalen Lähmungserscheinungen führen. Wer jammert, will ja nichts ändern, sondern in seiner düsteren Weltsicht bestätigt werden. So wird allenfalls grauer Horizont mit der Zeit irgendwann tiefschwarz. Führt Jammern zu einer grundsätzlich pessimistischen Weltsicht. All die negativen Emotionen versetzen uns innerlich außerdem in einen permanenten Alarmzustand. Soweit der Fokus. Verstehen wir uns nicht falsch. Natürlich dürfen wir auch jammern. Oder, um es in der Sprache der Bibel zu sagen, auch klagen. Es gibt ausdrückliche Klagepsalmen in der Bibel. Aber die Frage ist, bleiben wir beim Jammern und beim Klagen stehen? Oder kommen wir doch irgendwann wieder zum Lob, zum Dank, zur Anbetung? Schaut euch die Psalmen an. In den Psalmen haben wir das ganz oft, dass im ersten Teil der Psalmbeter alles ausschüttet vor Gott, alle Klage, alles, was schrecklich ist, aber dann durchbricht zum Lob Gottes, zum neuen Vertrauen. Zum Beispiel Psalm 73, da lesen wir am Anfang ganz viele schreckliche Dinge. Ja, den Gottlosen geht es so gut, mir geht es so schlecht. Aber da kommt der schöne Satz, Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Und der Psalm schließt mit den Worten, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Vom Jammern, vom Klagen zur Freude. Diesen Weg finden wir ganz oft in den Psalmen. Und viele Ausleger haben sich gefragt, wie kommt das, dass das immer so diesen positiven Bruch gibt da? Menschlich gesehen können wir es letztlich nicht erklären. Ich kann es mir so vorstellen, dass gerade im Gebet der Beter auch in allem Negativen, auch in aller Klage, aber auf Gott schaut. Und da, wo jemand auf Gott schaut, verändert sich etwas. Dann merken wir nämlich, ja, Gott ist ja größer. Größer auch als das, was mich gerade runterzieht. Größer als alles Jammern, als alle Klage, als alle Probleme ist ja der Herr. Er kann immer helfen. Und darum dann die Anbetung und irgendwann auch wieder die Freude. Übrigens ist auch der 34. Psalm, aus dem unser Predigttext stammt, in einer ganz schwierigen Situation geschrieben. David musste vor dem König Saul fliehen. Er kommt ins Land der Philister. Dort wird er erkannt. Er fürchtet sich vor dem König. Er stellt sich, als wäre er wahnsinnig. Und das hilft ihm. Aber es ist schon eine vertrackte Situation. Und in dieser Lage schreibt er diesen 34. Psalm und konzentriert sich auf das Lob, auf die Anbetung Gottes und schreibt von der Freude. Und wir haben das auch bei vielen Liedern, die wir sehen. Paul Gerhardt, der viele Lieder über die Freude geschrieben hat, geht aus mein Herz und suche Freude. Auch der hatte ein ganz schweres Leben. Wir sehen, Anbetung führt zur Freude. Und so kann es uns helfen, gerade in schweren Zeiten, gerade dann, wenn wir ganz unten sind. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt gerade, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Gerade dann hilft es, auf Gott zu schauen. Ihm alles zu sagen, auch alles zu klagen, aber dann auch ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Und das kann helfen. Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, schrieb vor etwa 170 Jahren, möchtest du deine Sorgen ertränken? Dann tauch ein in das tiefe Meer der Gottheit, in seine Unermesslichkeit und du wirst dich wieder erheben wie von einer Ruhestatt, erneuert und gestärkt. Ich weiß von nichts Größerem, das uns so ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann, wie ein aufrichtiges Nachsinnen über Gott. Ein zweites, wie wir anbeten können. Nachdem wir uns angeschaut haben, was Anbetung bedeutet, fragen wir jetzt, wie kann Anbetung praktisch aussehen? Natürlich, wie erwähnt, wir können Anbetungslieder singen. Und es gibt neue Anbetungslieder, ältere Anbetungslieder, Hauptsache Anbetung. Aber weil Anbetung tiefer geht, wie wir ja sahen, setzen wir erstmal anders an. Wenn Anbetung zuerst bedeutet, dass Gott die Nummer eins in meinem Herzen ist, dann ist die erste Frage, bevor ich vielleicht ein Lied singe, was bestimmt eigentlich mein Herz? Wer oder was bestimmt eigentlich mein Leben? Theoretisch werden viele von uns wahrscheinlich sagen, ja, ja, Gott ist mir das Wichtigste, Jesus ist mir das Wichtigste. Aber ich frage, ist das auch im Leben so, so ganz praktisch? Ist er meine größte Freude? Verlasse ich mich in kritischen Situationen zuerst auf ihn? Ich kann nur bei mir sagen, da ist noch Luft nach oben. Wie ist es bei Ihnen und bei dir? Nun kann man fragen, ja, was können wir denn tun, damit sich da etwas ändert? Interessant ist, schauen wir wieder in unserem Psalm, David sagt auch nicht einfach so, als ob es so aus ihm herausfließt, ja, ja, ich bete Gott an, er ist der Beste. Nein, er rafft sich bewusst dazu auf. Er schreibt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da an meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Wir sehen, Anbetung ist nicht nur und vielleicht sogar gar nicht zuerst eine Sache des Gefühls. So wie man vielleicht denken könnte, wenn man gefühlvolle Anbetungslieder singt, ja, das Gefühl ist ja so groß. Ja, da kommen auch Gefühle. Aber zuerst ist Anbetung eine Entscheidung. Die Entscheidung, dass ich sage, ja, ich konzentriere mich auf Gott. Ich mache mir neu bewusst, was er für mich bedeutet. Ich sage neu, Herr, du bist die Mitte meines Lebens. Übrigens, um jetzt zum letzten Mal noch einmal Psalm 103 zu erwähnen, da ist das auch so. Da schreibt ja auch David, der Autor dieses Psalms, lobe den Herrn, meine Seele, gleich zweimal. Das heißt, er führt sozusagen ein Gespräch mit seiner Seele, fordert seine Seele auf, du sollst jetzt mal den Herrn loben. Offenbar kam auch bei ihm das Lob nicht einfach so von alleine. Also muss keiner denken, der vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht, ach, loben ist was für die, bei denen immer alles glatt geht. Nein, gerade wenn es schwer ist, zu sagen, ich möchte dem Herrn die Ehre geben. Der Prediger Dallas Willard schreibt, die einfachste und zugleich wichtigste Aufgabe, der wir uns widmen müssen, ist, Gott soll in unseren Gedanken stets präsent sein. Unser Anteil am Leben in Gottes Gegenwart besteht darin, unsere Gedanken immer wieder auf ihn zu lenken. Soweit dieses Zitat. Überlegen wir also, wie können wir das einüben, dass Gott in unseren Gedanken präsenter ist? Also nicht nur, wenn es gerade auf dem Programm steht, Gottesdienst Sonntagmorgen, sondern immer wieder. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist eine Hilfe, morgens eine bewusste Zeit mit Gott zu haben. Und das heißt ja so schön, der Morgen ist das Ruder des Tages. Was ich morgens als erstes mache, kann mich prägen den ganzen Tag. Dass ich in der Bibel lese, dass ich ein Gebet spreche. Es kann auch helfen, abends auf den Tag zurückzuschauen und zu fragen, wo ist Gott mir heute begegnet? Es kann auch gut sein, sich selbst sozusagen Erinnerungshilfen zu geben. Also irgendwie dafür zu sorgen, dass ich mich neu an Gott erinnere. Mancher lässt sich immer ein Wort Gottes aufs Handy schicken, wenn man es dann anmacht, dass immer zuerst die Losung erscheint. Es gibt das Wort für den Tag oder was auch immer. Oder vielleicht auch Gegenstände in der Wohnung, im Haus. Zu Weihnachten gibt es Krippen. Aber warum nicht auch zu anderen Zeiten? Meine Frau und ich haben zum Beispiel ein leeres Grab, was wir zu Ostern aufstellen. Also vor Ostern ist noch der Stein davor und dann tun wir den Stein zur Seite. Und ich kann mich noch erinnern, gerade dieses Jahr, in den Wochen nach Ostern, immer dann, wenn ich an dem leeren Grab vorbeikam, habe ich mich erinnert und gedacht, oh wie schön, Jesus ist auferstanden. Also das war mir eine Hilfe, immer wieder daran zu denken. Und vielen Menschen hilft tatsächlich auch Musik. Meine Frau hört zum Beispiel gerne Anbetungslieder. Musik erreicht ja nicht nur den Kopf, Musik bewegt etwas in uns. Auch die Psalmen sind ja eigentlich Lieder. Steht oft auch drüber, wenn man die Psalmen reinguckt, da steht drüber dann vorzusingen. Ich probiere es lieber nicht aus. Und viele neuere Anbetungslieder sind ja auch nach Psalmen komponiert. Schön ist es auch, Gott in Gemeinschaft anzubeten. Auch das hilft. Lesen wir auch im Psalm 34. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen, Vers 4. Gemeinsam singen ist also eine ganz starke Form der Anbetung. Jetzt kommen wir also zu den Liedern im Gottesdienst, von denen wir am Anfang der Predigt ausgegangen sind. Ich lade Sie und euch ein, auf diese Weise Anbetungslieder ganz bewusst als Anbetung Gottes zu singen. Sich bewusst zu machen, ich komme jetzt vor den lebendigen Gott. Ich komme jetzt zu Jesus, der für alle meine Schuld gestorben ist. Eigentlich bin ich das gar nicht wert, dass er mich liebt. Aber weil er da ist, weil er sein Leben gegeben hat, brauche ich nicht schamrot zu werden, wie David hier am Schluss unseres Textes schreibt. Ich darf Gott anbeten. Und wenn wir so mit dem ganzen Herzen anbeten, kann sich etwas verändern in uns, dass wir mehr und mehr hineinwachsen in so einen Lebensstil der Anbetung. Dass gemeinsames Singen etwas bewegt, können wir an Fußballfans sehen. Die singen auch im Stadion. Manchmal ist auch Alkohol im Spiel, klar, aber trotzdem, das gemeinsame Singen fördert die Begeisterung für die eigene Mannschaft. Alle Dortmund-Fans kennen die gelbe Wand. Da bewegt sich was. Und so fördert auch das gemeinsame Singen die Begeisterung für Gott, die Begeisterung für Jesus, wie groß er ist, was er für uns getan hat. Für manchen kann es auch eine Hilfe sein, körperlich etwas auszudrücken. Zum Beispiel aufzustehen oder die Hände zu heben. Ich weiß, das ist für Siegerländer etwas Fremdes. Aber wir stehen ja auch beim Glaubensbekenntnis auf. Warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich das Glaubensbekenntnis? Das Glaubensbekenntnis ist auch eine Art, dass wir Gott loben. Manche Presbyter sagen das auch so. Gott zur Ehre sprechen wir jetzt das Glaubensbekenntnis. Warum, wenn wir beim Glaubensbekenntnis aufstehen, warum nicht dann auch aufstehen, wenn wir Gott die Ehre geben in Liedern? Aber allem ist wichtig, das, was wir zuerst gesehen haben. Anbetung ist zuerst eine Herzenssache. Das heißt, sie hängt nicht zuerst an bestimmten Orten oder bestimmten Formen, welche Lieder man nun singt oder ob man aufsteht oder nicht. Entscheidend ist das Herz. Die Stelle, wo im Neuen Testament am häufigsten von Anbetung die Rede ist, ist Johannes 4. Das haben wir in der Lesung gehört. Da geht es um die Frage, wo sollen wir Gott anbeten? Nicht? Hier war die Frage, Tempel oder woanders. Und Jesus sagt dazu, Gott ist Geist und ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also er lässt sich gar nicht auf eine Diskussion ein, wo ist nun der richtige Ort, sondern er sagt, das Entscheidende ist, dass wir wahrhaftig sind. Dass wir in der Wahrheit, und die Wahrheit ist Jesus selber, dass wir also in Jesus zu Hause sind. Dass wir den Geist wirken lassen. Orte und Formen sind zweitwichtig. Überlegen Sie, überleg also, was ist meine Form, wie ich Gott am besten anbeten kann. Und verschiedene Formen schließen sich auch nicht aus und widersprechen sich auch nicht. Also bitte nicht über jemanden aufregen, der eine andere Form hat. Persönliches Gebet kann eine Form sein, Lieder, ganz bewusst Gott etwas schenken. Alles das kann Anbetung sein. Und keiner wird nur auf eine einzige Art anbeten, wenn Anbetung ein Lebensstil ist. Aber wir können schon überlegen, wo kann ich vielleicht einen Schwerpunkt bei mir setzen? Was passt zu mir? Und dann können wir uns darauf konzentrieren. Und dann merken wir, Anbetung ist viel mehr als eine Mode, die jetzt mal durch neue Lieder in die Gemeinden hineinschwappt. Anbetung ist die Ausrichtung auf Gott, die Ausrichtung auf Jesus. Ein Leben, das ihm die Ehre gibt. In diesem Sinne, bete den Herrn an. Lass uns beten. Herr, du bist so ein großer Gott. Jesus, du hast so viel für uns getan. Wir wollen neu auf dich schauen. Wir wollen dich an die erste Stelle setzen, dich loben, dich preisen mit unserem ganzen Leben. Amen.